Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs.
Heute hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen.
Es kann nur einen geben.
Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.
Welcome to the Shock 2 Podcast,
your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hello, my name is Jim Butterfield, and I'd like to tell you about the Commodore 64. It's a pretty good computer. It has a lot of features. Very good color, sound, picture, graphics, an excellent keyboard, a huge amount of memory, and the price is certainly right.
Hallo, willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Und schon wieder haben wir ein Retro-Thema, sogar mehrere. Und ich freue mich sehr, dass heute bei mir in der Leitung ist Andreas Zahl vom Kautzner Computermuseum. Hallo.
Hallo Michael, grüße euch. Hallo liebe Shock 2 Publikum.
Schön, dass wir wieder miteinander reden können. Das, was wir jetzt aufnehmen, und das hat einen guten Grund, das wird dann während des Schocktobers aufschlagen. Warum? Ja, das Kautzner Computermuseum hat die Patronanz, würde ich mal sagen, über einen Tag im Schocktober übernommen. Es gibt auch ein schönes Gewinnspiel, was da zu gewinnen gibt. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist eine Bombe. Das verraten wir euch am Ende dieser Sendung. Heute geht's um den Commodore C64. Nein, das wird jetzt nicht das epische Abhandlung über diesen Computer, weil wenn ich über den nur aus Anekdoten anfange zu reden, da sitzt man morgen noch da und beim Andreas wird es nicht anders sein. Wir werden auch nicht alle Fakten hier runterrattern und versuchen, das irgendwie in Kontext zu setzen. Das bringt einfach nichts.
Höre ich jetzt schon im Hintergrund sein. Oh!
Ja, genau. Wir haben uns extra 10 Stunden freigenommen. Nein, also wir visieren circa eine Stunde an, wollen vor allem über 2 Spiele wieder reden. Ja, wir haben ja schon angefangen, da über neue Spiele zu klassischen Konsolen und Computern zu plaudern. Und das wollen wir heute fortführen. Über 2 Spiele. 2 Spiele, die auch schon mal im Podcast erwähnt wurden. Ich glaube, in Gesprächen mit dir.
Oh ja, ja.
Das eine ist Eye of the Beholder am C64, was mindblowing ist und nicht minder spannend. Ist das zweite Spiel. Und das ist auch ein Thema, das wir im Schocktober sogar nochmal haben werden. Da haben wir nämlich gleich zwei Sonic the Hedgehog-Gewinnspiele, aber um das geht es heute nicht, aber es geht um Sonic. Es geht nämlich um die C64-Version von Sonic. Super, grau, nicht lizenziert, aber von Sega, bitte widersprich mir, im Moment noch geduldet, oder kann man den nicht mehr runterladen?
Nein, ist sogar mit voller Absegung von Sega.
Wahnsinn. Also wie gesagt, ist einfach der Unterschied zwischen Sega und, ich sag mal, Mitbewerbern. Die freuen sich über diese Huldigung, die da auf dem C64 passiert ist und sagen sich nicht, oh Gott, die bringen am C64 Sonic raus, da schwimmen uns jetzt die Millionen über Millionen weg, ja. Die ganzen C64-Leute kaufen sich das dann nicht.
Genau, mehr. Vor allem die C64-Leute, ja.
Sondern die freuen sich wirklich über diese Huldigung und so viel darf verraten sein, man darf sich freuen. Ich habe jetzt im Vorfeld der Sendung das Spiel auch nicht durchgespielt, weil das ist wirklich umfangreich, aber zumindest angespielt und ich war angenehm überrascht, vor allem ich habe mir zum Vergleich auch kurz vorher auch nochmal die Master System Version angesehen und das ist schon echt alle Achtung, was sie da rausholen aus dem C64.
Genau. Wir haben diesmal zwei Spiele, die eigentlich beides Ports sind, die ohne Lizenz quasi da sind. Im Eye of the Beholder, das es nie für den C64 gab, das auch nicht von Westwood irgendwie abgesegnet worden ist. Darum wird es auch nie legal rauskommen, genauso wenig Sonic. Also beide Spiele gratis. Für alle C64-Freunde, die es auf dem Emulator spielen, für die reale Hardware braucht man ein bisschen Erweiterung, aber da kommen wir später dazu.
Genau. Das Spannende ist, ja, das Ding, ja, der Andreas hat schon angesprochen, man braucht ein bisschen Erweiterung, aber in beiden Fällen ist das jetzt nicht Voodoo-Erweiterung, sondern es sind eigentlich nur sehr, sehr einfache Erweiterungen, die da verwendet werden und die auch, wenn man sich überlegt, was da passiert, überaus logisch sind. Also es geht hier nicht darum, wie oftmals sonst, dass mir da ein Modul reinsteckt, wo eigentlich ein anderer Computer drauf ist und das läuft dann eigentlich auf dem Modul und der C64 wird dann nur verwendet, um das Joypad abzufragen. Nein, so ist es eben nicht. Das werden wir dann auch noch genauer erklären. Das Arge ist, beide laufen einfach auf diesem C64, der veröffentlicht wurde 1982 und das ist halt echt ein Wahnsinn, ja. Ja, 40 Jahre sind da schon ins Land gegangen, sogar ein bisschen mehr. Und das ist halt ein Wahnsinn, dass dieses Ding nicht nur noch überhaupt funktioniert, sagen wir ganz ehrlich. Ja, ich weiß nicht, was eine PlayStation 4 in 40 Jahren machen wird. Ich tippe mal auf, es wird nicht mehr funktionieren. Aber die Dinger funktionieren noch, sogar ziemlich robust und ziemlich gut. Und die Dinge zaubern Sachen auf dem Bildschirm im Forum, ein eigenes Topic, der Vino und auch andere posten da immer wieder Demos und neue Spiele, die da entstehen, wo ich mir, das kann doch nicht am C64 laufen. Und oftmals läuft das sogar ohne Erweiterungen dann noch drauf. Mhm. Man darf nicht vergessen. Ja. Pi mal Daumen, ein Megahertz, ja, nicht Gigahertz, ein Megahertz ist also je nachdem, NTSC oder PAL, NTSC 1,23, also 1 circa, ja, oder 0,985.
Genau, ein bisschen mehr als ein Eizerl mehr, wie man so schön in Österreich sagt, ein Eizerl mehr als ein Megahertz und bei der PAL wäre es ein Eizerl weniger, weshalb die PAL-Spiele auch immer ein wenig langsamer laufen.
Genau, warum ist das einfach die Abtastrate, das war ja damals noch ein Thema, das war eben dieser MOS-Chip, dieser Prozessor. Warum da so viel drauf ist, das liegt natürlich vor allem an den zwei Spezialchips, die da entstanden sind und die damals einfach ihrer Zeit oftmals weit voraus waren. Seine war der VIC-2 für die Farben und für die Sprites und für die Grafik und vor allem, und das ist mir eigentlich erst bewusst worden, auch in der Konsolenredaktion, in den Gesprächen mit unserem Grafiker, der ja bekannterweise auch ein Soundstudio gehabt hat, der mir erklärt hat, wie sehr dieser SID-Prozessor, das ist der Soundprozessor, da wegweisend war und dass das einfach, egal wo du rechts und links geschaut hast, ins Apple-Lager, ins Atari-Lager, ins PC-Lager, haben alle nur Tränen gehabt, dass sie so einen Sound hat niemand hinzaubern können. Klar, nachher kann man dann Konsolen und auch Soundkarten, aber es gab ja sogar Bestrebungen, damals Soundkarten für den PC herauszubringen, wo dieser Chip drauf war. Ja, also genau, sprich, da gab es gleich zwei Firmen, die das angeboten haben, hat sich da nicht durchgesetzt gegen Adlib und nachher Soundblaster, ja, das wissen wir, die haben ja auch gutes Zeug gemacht, aber es war einfach ein toller, wegweisender, ja, Synthesizer-Chip, der da vor allem anders als die vorangegangenen Soundchips in Geräten verschiedene Wellenformen auch von den Sounds und auch, und das klingt komisch, aber das war extrem wichtig, einen Kanal Rauschen gehabt hat.
Genau. Und der Bob Jennings war da dieser Pionier. Mhm. Dieser, der hat auch schon beim VC20 mitgemacht. Der hat nämlich den VIC, den Chip, den ersten, den Video Interface Device, also den Video Interface Chip, quasi erweitert um Sound, dass der überhaupt einmal Sound konnte. Und daraus wurde eben dann der VC20 oder wie im VIC20, wie er international bekannt ist. Und der durfte nach Fertigstellung des VC20 und Ding hat der quasi als einzige Limitierung die Chipgröße, also wie viel Platz er auf einem Chip haben kann und wie viel Transistoren er dort hat, von MOS vorgeschrieben bekommen. Und er durfte entwickeln. Und da gab es dann Entwicklungen. Also er wollte ursprünglich 128 Stimmen haben und weiß nicht wie viel Filter und so weiter. Das musste er dann dementsprechend alles zusammenschrumpfen auf 3 Stimmen und einen Rauschgenerator. Das klingt jetzt sehr wenig, weil besonders das Rauschen, aber die ganze Explosion und Drumbeats und so weiter, das kommt alles vom Rauschgenerator.
Darum gibt es geil nur Explosionssound, nämlich genau. 1964, wegen Rauschen.
Und man konnte damit auch 3 unterschiedliche Wellenformen machen, genau. Nämlich Viereck, Dreieck und Sägezahn, wobei der VC20 nur eben das Viereck konnte. Und man konnte auch noch die Hüllkurve verändern. Das heißt, man konnte wie beim Klavier den Anschlag sagen, wann wird er laut, wann hat er die volle Lautstärke, wird er schnell leise, wann wird er leiser und so weiter. Und das war ein unglaubliches System. Und man konnte auch noch Filter anwenden, nicht so wie FM-Synthese, sondern Amplitudensynthese. Und das war dementsprechend ein Chip, wie hat der Charles Winterbell gemeint danachher. Der Chip war 20 Mal besser als die Konkurrenz und 40 Mal besser als gebraucht.
Hat aber dazu geführt, dass man auch heute noch nicht nur die Musikstücke oftmals kennt, wenn man damit aufgewachsen ist, sondern sogar die Namen der Komponisten kennt.
Genau.
Und ganz ehrlich, ja, wir kennen auch von ein paar japanischen Rollenspielen die Komponisten und es gibt ein paar andere, die dazwischen noch einmal aufgezeigt haben. Aber so viele Namen wie von damals kennt man heute nicht mehr. Und das liegt aber nicht nur an dem Chip und das liegt auch nicht dran, dass die Sounds so toll waren und die Musiken. Weil in Wirklichkeit, wenn du diese Musikstücke anhörst, ja klar, das sind oft diese Ohrenwürmer, aber es sind einfach einfache Melodien, die aber halt raffiniert zusammengestellt wurden. Das Tolle dran und warum man auch die Namen heute noch kennt und sie als Magier bezeichnet und als Legenden und so weiter, das waren ja vor allem auch extrem raffinierte Programmierer, die diesen Chip einfach so lange bearbeitet haben, bis er Sachen gemacht hat, die einfach unvorstellbar waren. Generell, ja, schau dir die ersten C64-Spiele an und schau dir, wir brauchen jetzt noch gar nicht zu denen reden, die wir heute uns ansehen, die jetzt 40 Jahre nachher entstanden haben, aber der C64 ist zwischen 82 und 94 gelaufen. Ja. Und wenn du dir Spiele anschaust, die so 82, 83 erschienen sind und dann schau dir Spiele an, die 86 oder 87 entstanden sind, ja, das fühlt sich an wie ja fast 2 Konsolengenerationen dazwischen, also damals, ja. Das, die Grafiken sind halt detaillierter, es gibt Scrolling, es gibt Parallax-Scrolling, es gibt Sprites, die es eigentlich gar nicht gibt, weil die aus verschiedenen Sprites entstanden sind, ja. Wir reden dann eh über Sonic, also der Sonic-Sprite ist nicht ein Sprite, sondern es sind, glaube ich, 3 oder 4, die nachher übereinander sind und das ist fantastisch. Also es ist einfach unglaublich, was da entstanden ist, obwohl dieser Computer, ja, nicht nur toll war damals, ja, und erfolgreich war und deswegen mit Software auch überschüttet worden ist, sondern vor allem auf eines hingetrimmt war, extrem günstig zu sein. Und so wie du sagst, er musste nicht nur die Stimmen zusammenstreichen, sondern auch sonst wurde eigentlich das Günstigste vom Günstigsten da verbaut. Ja, allen voran beim Diskettenlaufwerk.
Mhm. Ja, da, wobei man sagen muss, das Verkaufspreis günstig war damals für einen VC20, der kostete $300 damals. Das waren umgerechnet jetzt ungefähr 1.000 Euro für den PC, für das Gerät. Der C64 wurde dann zum Startpreis, zum Hammer-Startpreis von $595 auf den Markt gebracht. Das waren ungefähr 1.750 Euro heutzutage. Mhm. Also ist durchaus ein Hammerpreis, aber der hatte 64 Kilobyte RAM. Das muss man sich mal vorstellen. Das
und vor allem, man muss eben auch viel anschauen, wo waren ähnliche Systeme rechts und links und da war er absolut kompetitiv. Also genau, von dem, was er konnte. Er war einfach eigentlich das beste System in dem Preissegment. War am Anfang natürlich ein bisschen teurer, sank aber dann. Was weniger sank, war dieses Diskettenlaufwerk, weil ich kann mich erinnern, ich habe ihn eigentlich sehr spät bekommen. Also und am Überlegen. Ich war, also ich muss so 86, 87, 88 gewesen sein, wo ich den C64 bekommen habe. Also sehr spät in dem Zyklus, macht aber nichts, weil viele meiner Freunde haben ihn auch erst dann bekommen. Aber ich habe ihn einfach bekommen in so einer Schachtel und da war der C64 drinnen, da war ein Joystick drinnen und da war ein Modul mit 3 Spielen drinnen. Fertig.
Ja, wir haben auch 86, da hat den mein Bruder zur Firmung bekommen. Und das war auch das erste, war praktisch nur der C64.
Ja.
Mehr gab's nicht. Dann hatten wir einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher, wo der angeschlossen wurde, über Antennenanschluss.
Ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann gab's noch das wunderschöne dicke Ringordner-Handbuch. So beringtes Handbuch. Mhm. Und dann wird die ersten Listings abgetippt, ne? Und dann war ausschalten, weg.
Ja, wenn es vorher funktioniert hat, wenn nicht gestanden
genau,
ist,
also
Syntax-Error.
Genau, es waren bei in Österreich damals knappe 6.000 bis 7.000 Schilling.
Genau.
Der Preis, also 5.000 oder 6.000 Schilling hat das Ding gekostet und das Diskettenlaufwerk hätte nochmal so viel gekostet.
Genau, bei mir war es weniger. Ich glaube, ich war wirklich spät dran. Ich glaube, es muss so um die 300 Euro, also 3,5, höchstens 3.000, 3.500 Schilling muss das Ding gekostet haben, ja. Da war eben ein Modul drinnen, der C64 und der Joystick. Und danach habe ich mir eben dann gekauft, ja, weil ich einfach ziemlich schnell draufgekommen bin. Es macht nicht Spaß, nächtelang zu sitzen, was abzutippen und dann abzudrehen. Das Spiel ist weg, ja. Habe ich irgendwie dann relativ flott dieses Dataset bekommen.
Genau, ja. Die war auch relativ günstig. Die ja. Gab's, glaube ich, für 175 Mark, also die gab's, glaube ich, für 700 Schilling oder so. Oder
ja, ich glaube auch, bei mir waren schon 500. Also
500 oder 700 Schilling ja. Gab's die, da gab's
40, auch Nachbau 50
Euro. Davon von Norris zum Beispiel, der Norris Datenrekorder, der war noch günstiger, der war bei 400 Schilling.
Okay.
Und da konnte man dann sich endlich Musikkassetten tauschen mit den Freunden und Kollegen. Und
ich habe urviel Hörspielkassetten überspielt, verdammt. Es war eine schlimme Zeit.
Lagerkassetten von die Eltern geklaut.
Aber um das jetzt auch noch kurz in Relation zu setzen, ja, das Ding war noch langsamer als das Diskettenlaufwerk, was schon langsam war.
Genau, es
schaffte
genau mal 300 Bit pro Sekunde, also 300 ja. Baud.
Und ich habe ein paar Spiele auch gekauft, also es war Rescue on Fractalis, glaube ich, von Lucasfilm, war mein erstes Spiel, was ich mir gekauft habe.
Hast du aber auch richtig Glück gehabt mit dem Griff, gell?
Das ist ein ja,
gutes Spiel.
Ich meine, es war schon technisch interessant, aber ich glaube, ich bin nie irgendwas gerettet. Also ich glaube nicht. auf alle Fälle, es waren lauter so Sachen. Und das Coole war, es gab in Wien 2-3 Zeitschriftenläden, die haben englische Magazine gehabt, wo Kassetten drauf waren, ja, mit Demos. Und das war dann schon richtig cool. Die waren zwar super, super teuer, also wir reden von 10 Euro aufwärts, ja, und das war für mich unerschwinglich, aber mit lang Sparen und so weiter ging das halt, aber es war auch da die Hölle, weil du musstest immer richtig hinspulen und dann dauerte das 10 Minuten, 15 Minuten und du hast dann endlich die Robocop 2 Demo von Ocean gehabt, ja. Bist dreimal gegen die Wand gelaufen, dann hast du einen Kopfschuss gekriegt und dann hat er Game Over gehabt und du konntest wieder zurückspulen. Es war nicht so wirklich lustig.
Genau.
Wirklich lustig wurde es dann, wie ich das Diskettenlaufwerk bekommen habe. Und das war, bei mir war das doppelt so teuer wie der C64. Also war noch immer bei ca. 4.000 Schilling oder so.
Ja.
Und das war halt unerschwinglich eigentlich für mich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe.
Ja, nein, ja. Es war das Problem, dass es wurde entschieden, eben weil man gesagt hat, man musste billig sein. Und da hatten sie noch jede Menge 1540er Laufwerke vom VC20 da liegen. Und das Ding war schon langsam, weil es im Chip vom VC20 einen Bug gab, weshalb nicht die Hardware da praktisch die Datenübertragung starten konnte, sondern das musste die CPU machen und deswegen war das Laufwerk so langsam. Und beim C64 gab es dann auch noch Timing-Probleme durch den VIC-2 und da wurde das Ding nochmal gedrosselt. Also es ist mit Abstand der langsamsten Diskettenlaufwerke, die es am Markt gab. Das ist auch ein Riesenproblem für die Entwickler gewesen damals, aber ja, wir hatten ja nichts und wir wussten vor allem es nicht besser. Im Vergleich zu einem Apple II-Laufwerk, das ist ein Faktor 2 bis 3 Mal schneller von Grund aus. Es gab dann auch dementsprechend Schnellladerprogramme, bei den Kassetten war es so, dass die ja noch vom Pad waren und da war Datensicherheit noch wichtig in den 70ern. Das heißt, es wurden die Blöcke 2-mal geschrieben und auch zweimal gelesen, war natürlich nur halb so schnell. Und die Abstände zwischen den Blöcken waren weiter, weil sie ja vielleicht überschrieben worden wären und so weiter. Und das wurde dann alles über Bord geworfen, zumindest teilweise, aber trotzdem langsam. Und das, da gab es dann findige Programmierer, fanden dann TurboTape heraus zum Beispiel als Programm. Kannst du dich da noch erinnern, TurboTape?
Ja, ja, nein, natürlich. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, weil auf diesen zuerst beschriebenen Kassettenmagazinen, wo war eben TurboTape drauf, und wenn du TurboTape-Programme gehabt hast, dann hast du am besten, bevor du Run eingegeben hast, also man musste nämlich alles im, für alle, die da nicht dabei waren damals, ja, das müssen wir vielleicht noch sagen, wenn man den C64 eingeschalten hat, musste man nicht booten oder so, ja, sondern auf Fingerschnipp war der da. Mit Betriebssystem. Das Betriebssystem war ein Basic, ein einfaches Basic von Microsoft zur Verfügung gestellt damals. Und da musste man eingeben, Load, 8,1.
Bei Kassette nur Load, Enter.
Was, ich 0,8 oder so?
Nein, bei egal. Kassette nur Load.
Bei der Kassette
war 1, war, perfekt. War Adresse 1, also nur
Load. Habe ich schon verdrängt. Diskette habe ich noch im Muskelgedächtnis, aber die Kassette habe ich schon verdrängt. Vielen Dank. Auf alle Fälle, und dann fing der ganze Bildschirmrand, ja, fang zum Flimmern an, in einem psychedelischen Farbengewirr, und das war dieser Tupolo-Load, ja. Also ähnliches gab es ja dann auch für Disketten, und das ist ja auch das Fantastische, ja, dass das Ding, und das sagen ja auch die Entwickler von den Chips und vom Kernel und so weiter, ja, sie haben da was auf die Beine gestellt und sie wussten, sie haben da eine tolle Maschine erschaffen, aber was dann die Leute draus gemacht haben, die haben eben so Sachen wie die langsame Ladegeschwindigkeit von Diskettenlaufwerk, ja, was ja eigentlich ein eigener Computer war, das Diskettenlaufwerk, das darf man auch nicht vergessen, drum ist ja auch recht teuer noch gewesen, es hat einen eigenen Prozessor gehabt, hat Speicher gehabt und so weiter.
Selber wie der C64, ja.
Genau, also sie haben eigentlich das auch nochmal verbessert, und genauso wie ein Chris Hülsbeck hat ja Musikprogramme geschrieben und nicht nur Musik gemacht, wo dann andere Komponisten auch wieder zwar nicht mehr Stimmen gehabt hat, aber es hat geklungen, als wären es mehr Stimmen gewesen und so. Also das war schon eine wilde Zeit, wo du einfach, wenn du gut programmieren konntest, dann konntest du so lang gegen die Kiste treten, bis die halt Sachen gemacht hat, die am Papier eigentlich unmöglich gewesen wären. Drum gibt's ja auch auf dem Ding Doom. Ja, wie kann das möglich sein, ja, dass ich da solche Grafiken raushole, oder eben nachher dann, wenn wir über Eye of the Beholder reden, ist eigentlich für mich, der damals mit dem Kistl gespielt hat, ja, Tag und Nacht, ja, unbegreiflich, wieso was heute eigentlich entstehen kann.
Ja, wobei man sagen muss, Doom läuft ja nur auf der auf dem Turbo Chameleon, was eine Erweiterung des auf der C64 Super CPU, eine 20 MHz Version. Sonst ist das Ding, und auch mit einem kleinen Fenster und natürlich mit weniger Farben. Aber es gibt von Red Sector eine Demo, RSI, Red Sector International, da gab es vor kurzem, ich glaube voriges Jahr.
Da war ja auch so Ego-Shooter-mäßig.
Genau, ja? Das war wirklich ein Ego-Shooter auf dem Original C64.
Eben ohne Erweiterung. Also
ohne Erweiterung.
Es ist Wahnsinn, was da abgeht, ja. Und das ist halt für mich noch immer spannend, und darum freue ich mich auch, dass ich immer wieder drüber reden kann und das ein bisschen auch, ja, auch für die ein bisschen lebendig machen kann, die damals eben nicht vor solchen Kisten gesessen sind.
Genau.
Und diese Faszination ein bisschen da zu transportieren. Wie war es bei dir?
Ein Wunsch bei mir, Entschuldigung, bei mir in meinem Museum, eben genau diese Faszination auch den Besuchern mitzuteilen und auch den Kindern, die mit sowas überhaupt nicht aufgewachsen sind, für die es Full HD oder halt unglaubliche Auflösungen auf dem Handy und Vision und Internet ständig verfügbar, und dann zeigt ihnen das und schon die gewisse Faszination, warum war das so unglaublich für uns, das weiterzugeben, das wäre auch wichtig. Das ist auch immer wieder ein wichtiger Punkt.
Ich glaube, das ist auch meine Frustration über die PlayStation 5 oder die Xbox Series oder auch aktuelle PC-Grafikkarten, ja, wo da schon wieder die nächste Generation in den Gerüchten ist, ja, wo ich mir denke, reißt das nicht einmal 20% aus, ja. Ja, wenn ich mal anschaue, wie PS5-Spiele aussehen, ja, klar, heute gibt's halt 10 Layer zwischen der Hardware und dem Programmierer. Und der kann nicht mehr dagegen treten, ja. Das ist halt, das geht halt nicht mehr. Ich gebe, glaube ich, auch immer die Aussage, dass der C64 einer der letzten Computer war, wo du eigentlich am Papier die Funktionalität nachbilden könntest, was heute unmöglich ist. Also ja, nicht mal Ansatz.
Es gibt auch Leute, die kennen den C64 wirklich in- und auswendig.
Genau.
Ich kenne
davon
64 Leute, die wissen auswendig sämtliche Speicheradressen, wo was ist oder was die Zero-Page im Prozessor genau macht, welche Adresse. Und das ist unmöglich heutzutage, das Betriebssystem so auswendig zu kennen. Einfach viel zu groß.
Speicheradressen ist sowieso ein Thema. Ja, ich habe mir das C64-Magazin gelesen, wer nicht, ja, damals. Ja, da gab es nicht nur diese legendären Listings, über die wir eh schon gesprochen haben, wo man nächtelang saß und dann ein Spiel hatte oder auch nicht.
So, sondern man sich mal statt FFFE getippt.
Ja, genau. Also, sondern da gab es auch immer irgendwelche Speicheradressen, die gefunden wurden, die du halt eben auch mit Pog und Beak ansprechen kannst und da passiert dann wieder irgendwas in ein Spiel oder im Betriebssystem oder
genau, das war schon spannend. Das damals noch. Da gab es dann den Reset, den konnte man sich nachrüsten, ganz easy. Dann ein Reset drauf geknüpft, dann war wieder quasi das Betriebssystem starr, das ready, aber das Programm war ja noch im Speicher. Und so konnte man dann speziell mit Poke zum Beispiel, konnte man Speicheradressen eben angeben und dann einen Wert reinschreiben und so zum Beispiel die Leben das verändern, dass sie zum Beispiel unendliche Lebensenergie, genau, oder Kollisionsabfrage, und dann konnte man mit einem Süßbefehl wieder weitermachen. Und so konnte man sich da schön schummeln.
Ja, das war wieder was ganz was Eigenes. Wie war es bei dir? Ja, du hast eh schon erzählt, mit deinem Bruder gemeinsam. Der Computer war da, kein Laufwerk und so weiter. Wenn du jetzt zurückdenkst, ja, so 2-3 Spiele, die da hängen geblieben sind.
Ha, das allererste, das ich gespielt habe, war Lazy Jones. Das weiß ich noch ziemlich gut. Bei Lazy Jones sieht man quasi ein Stockhaus mit ziemlich vielen Zimmern im Querschnitt von Freitag. Man sieht also die Türen und so weiter von den Stockwerken und einen Lift und so weiter. Und da muss man herumlaufen und in den verschiedenen Türen so Minispiele machen, ne? Und dazu gab es dann immer Musik und so weiter. Das habe ich sehr viel gespielt. Ansonsten bleibt mir natürlich Whistball auf jeden Fall in Erinnerung. Das habe ich geliebt. Allein schon die Musik von Martin Galway gleich am Anfang, die ist der Hammer. Die ist wirklich immer noch der Hammer. Die höre ich immer noch gern. Und ich habe es damals geschafft. Das war eines unserer Originalspiele sogar. Die hatten wir auf Kassette original. Und das habe ich auch durchgespielt, weil einer der wenigen Spiele war, die ich damals ohne Tricks und Hilfen durchgespielt habe. Da war ich wirklich lange am Werken.
Kann ich mir vorstellen,
ja. Ja, ansonsten Paperboy natürlich und Manic Mansion und Zack McCracken. Meine zwei großen Lieblinge der Lucas Adventures, besonders Zack McCracken hat es mir angetan, und das Soundtrack
ist einfach
immer noch Hammer.
Ja, verstehe ich. Ist bei mir nicht anders, ja. Also generell so, es gab ja einige so Adventure auch abseits, ja, Murder on the Mississippi. Ich glaube, da hast du sogar einen Blog-Eintrick geschrieben, genau, oder?
Genau, das habe ich da original hier stehen, ja.
Also wie gesagt, unbedingt im Forum oder auf der Webseite des Kautzer Computer Museum nachschauen. Es gibt jede Menge Blog-Einträge. Also wer sagt, boah, der Michael, der podcastet so selten mit Andreas, ja. Da gibt's viel mehr, ja, nämlich über viele seiner Schätze gibt's da schöne Blog-Einträge zum Nachlesen, sowohl bei uns im Forum als eben auch bei ihm auf der Webseite. Und da gibt's einen Eintrag, darum habe ich mich auch wieder dran erinnern können. Das habe ich auch gern. Aber es ist auch so ein Spiel, wo ich jetzt zugeben muss, ich habe das nicht mal ansatzweise irgendwie zu Ende gebracht oder Ding. Aber es hat mich total fasziniert. Es war generell, ich habe total viele Spiele gehabt, die hätte ich gern verstanden. So,
ja, das ist so. Liegt waren natürlich die Anleitungen immer weg.
Oder, ja, die sind immer verloren gegangen. Genau, ja.
Ja, der Hund, die Hunde, alle gefressen.
Ich kann mir nichts sagen, am C64 hatte ich wahrscheinlich so 5 Originale, ja, plus das Modul, was dabei war. Beim Amiga dann schon deutlich mehr, aber ich hatte auch wirklich viele, viele Freunde, Bekannte, die hatten kein einziges Original damals und wir hatten auch kein, also ich weiß nicht, ob ich kein schlechtes Gewissen hatte, das weiß ich nicht, ja, aber oftmals, du hattest doch gar nicht den Zugang zu diesen Originalen, also selbst wenn ich jetzt zum Computerhändler gegangen wäre oder...
Dann waren dort 5 Stück vielleicht,
ja, oder 3. Oder in Wien schon, da hat schon welche gegeben mit 100, sagen wir mal, ja.
Bei uns im Land nicht.
Aber du hattest halt Zugang zu, und das ist jetzt nicht übertrieben, Hunderten, ja, wenn nicht Tausenden Spielen, ja, und das Arge, ja, dadurch, dass das auch mein erster Computer war, das war ständig was Neues. Mhm, ja. Es war ständig was ich noch nie in meinem Leben nur ansatzweise gesehen habe. Klar, ich habe schon mehr als ein Abschiedsspiel gehabt, ja, aber dann gab es halt wieder ein Abschiedsspiel aus der isometrischen Perspektive und eins so Pseudo-3D.
Grafikbomber wie IO.
Ja.
Eine unglaubliche Grafik. Zwar war schwer, aber ein wunderschönes Spiel auch.
Ja, also es waren einfach es wird ständig irgendwas Neues. Und auch im Zack McCracken, ja, allein das kannte ich vorher nicht. Ja, das ist so ein spielbarer Film, so wirkte das für mich. Ja, Und das war schon, eine wilde Zeit, wo man ständig eigentlich ein neues Genre kennengelernt hat, ja. Und ständig sich begeistert hat und auch natürlich ausgetauscht hat am Schulhof, ja. Da ist er wieder, der berühmte Schulhof.
Genau.
Und erzählt er, hast du das schon gesehen? Ja, und dann, ja, ich habe jetzt Goals and Ghosts, ja. Und schaut euch das mal an, das schaut fast aus wie ein Amiga, ja. Und das sah ja wirklich viel besser aus als Ghosts and Goblins am C64. Genau. Weil es auch ein paar Jahre später kam, eben das, was ich zuerst erzählt habe, die Spiele sahen am Schluss ganz anders aus. Und allein, wenn ich jetzt schon gesagt habe, es sieht aus wie ein Amiga, da gab es ja noch ein paar Leute schon im Schulhof und so weiter, die hatten einen Amiga oder einen SD oder einen MS-DOS-PC natürlich schon, ja. Und da sahen die Spiele schon deutlich besser aus, ja. Aber trotzdem, und das war jetzt nicht, weil wir da irgendwie die Coolen waren, ja. Wir waren Nerds, waren ja. Nerds, sprich, wir waren nicht die Coolen, ja. Trotzdem war das kein Problem, weil es einfach so viel gab. Und selbst der mit seinem super teuren PC war uns um den Sound noch neidig. Ja.
Ja, oh ja, den waren sie immer neidig. Ja. Ja.
Also klar, das hat sich dann auch geändert, aber da hatte ich dann schon Amiga und so weiter. Also auch da war es ja auch, der Amiga hat ja auch am Anfang urgut mithalten können mit den Mod-Sounds gegenüber Soundblaster, die er nur MIDI hatten. Ja. Also das war ja noch so ein Gleichgewicht, das war besser. Und du wusstest natürlich, der PC mit seiner Festplatte und mit seinen, der ist schon cooler, ja, das wusstest du natürlich im Hintergrund.
Ja, Festplatte war ein Argument, ja.
Ja.
Und spätestens mit VGA war es dann vorbei.
Ja, yeah, klar, das ist es. Aber das Spannende ist ja, ich glaube, am Schluss sogar Festplatten für einen C64 haben wir ja, genau, so einen horrenden Preis, ja.
Ja, also falls sie wer zu Hause hat und nicht mehr braucht, hier im Museum. Hallo, ich würde sie sofort nehmen. Genau. Und zum Thema noch Raubkopien.
Ja.
Also ich hatte als Kind keinerlei Gewissensbisse diesbezüglich. Das kam erst, als ich dann selbst berufstätig war und Lehrling war und mein eigenes Geld verdient habe. Da habe ich mir dann eigentlich fast nur mehr Originalspiele gekauft. Also da habe ich dann wirklich komplett umgeschwenkt und habe Originalspiele gekauft, weil ich die auch lange gespielt habe. Und die Siedler am Amiga war einfach super. Das wollte ich unbedingt spielen.
Und also am Amiga hatte ich auch wirklich viele Originale. Also das war für mich auch vor allem hast du dann schon gelesen, es war ja, bei Amiga war ja auch schon die Zeit, wo du dann gewusst hast, okay, das kaufen echt nicht mehr viele. Und wenn du es jetzt nicht kaufst, dann gibt es keinen Nachfolger. Und es war ja oftmals dann auch so. Ja. Aber
Talion, sage ich nur.
Ja, ein schmerzhaftes Beispiel natürlich. Aber auch sonst, die Lucasfilm Adventure gab es dann nicht mehr. Und das war alles schade. Aber trotzdem, das gehört ja auch dazu. Und das wurde natürlich auch forciert. Und du bist ja, habe ich selber nie gemacht, aber man kannte die Geschichten, dass jemand... Wobei ich hatte das einmal, aber es war keine Raubkopie. Ich war einmal beim, was war das für, ich glaube, es war ein Hartlauer. Also damals haben die noch mehr Elektrozeug verkauft als heute. Heute sind die Hauptoptiker. Und da lief eine Demo, eine Grafikdemo und ein extrem cooler Modplayer, also für ein Musikplayer für diese Modfiles, aber Amiga. Und ich war total hin und weg, ja. Und dann kam der Lehrling, ich sag mal, es war ein Lehrling oder junger Angestellter dieser Abteilung und hat gesagt, und ich habe gesagt, was ist das? Das will ich haben, kann ich das kaufen? Ja, und dann hat gesagt, naja, aber hol einfach ein Backel leere Disketten, ich kopiere das, ja. Ich meine, ohne schlechtes Gewissen, es war keine kommerzielle Software, die da lief, ja. Es war immer eine Grafikmod eigentlich, ja. Aber das ging halt auch manchmal mit kommerzieller Software, dass die Leute zum Quelle laden oder so gingen und kopiert haben.
Ja.
Ja. Also was man so aus Geschichten hört, ja, aber wie gesagt, ganz ehrlich, habe ich nie gemacht, ja. Bei mir lief das hauptsächlich über Tausch am Schulhof.
Genau, ja, ich hatte da auch eine Adresse in Wien, dem habe ich dann Disketten, also so eine 10er-Packung Diskette oder 20-Packen mit Geld drin zugeschickt und dann gehofft, mit einer Liste, die hätte ich gern. Und dann kam dann nach einer Woche oder so dann ungefähr das Paket zurück. Und das war auch ein junger Kerl mit glaube ich auch 15 Jahren oder so. Den habe ich dann einmal auch persönlich getroffen bei einer Übergabe in einer U-Bahn-Station, wo wir die Disketten getauscht haben dann.
Vor Gericht Zeugenaussage.
Ja. Und das war...
Jetzt auch hier, so sollen ja auch Softwareunternehmen entstanden sein, hört man. Der Punkt ist, beim C64 habe ich echt, also da war ich nur im Schulhof unterwegs und da habe ich nie irgendwie Geld drüber wachsen lassen oder so. Aber klar, da gab es ja dann immer mehr eine Industrie, die natürlich da auch für Schaden gesorgt haben. Kann man nicht anders sagen. Der Markt war aber so groß, dass viele trotzdem gut davon gelebt haben. Ja, muss man dazu sagen, ja, der C64 hat sich Millionen mal verkauft, war super erfolgreich und kein Softwareunternehmen konnte da irgendwie vorbeigehen an dem Teil. Das war fast weltweit, also war weltweit der meistverkaufte Computer, wirklich der meistverkaufte Computer, ein paar Jahre lang, also das egal übergreifend über alle Computer Gruppen hinweg, war der C64 der meistverkaufte Computer. Aber es gab natürlich Regionen wie zum Beispiel Japan, wo er zwar vorhanden war, aber jetzt nicht so sonderlich erfolgreich. Also da gab es die MSX-Computer zum Beispiel, die haben da ordentlich Paroli gehalten. Aber dafür hat der C64 ja auch dafür gesorgt, dass, glaube ich, die MSX kaum in den Westen kamen.
Das stimmt, ja.
Also das war schon so auch ein Gleichgewicht des Schreckens irgendwie. Aber Raubkopien gehören zum C64 dazu. Da braucht man gar nicht herum diskutieren.
Ein Punkt dazu.
Ja, es ist leider. Ich glaube,
er hat zur Verbreitung extrem beigetragen.
Und also umgekehrt auch. Also die Kopien.
Commodore wusste das sehr wohl. Die haben auch selber teilweise es gab natürlich auch Module für, wie du schon gesagt hast, die wurden teilweise von Commodore-Mitarbeitern gecrackt und auf Diskette weitergegeben. Ja. Also selbst die haben das gemacht, weil Jack Tramiel war immer. Wie hat El Carpenter das gesagt? Für Jack Tramiel zählt keine Software, die er nicht angreifen kann.
Ja.
Und darum, also Commodore hat sich immer nur als Hardware praktisch Produzent gesehen und der wollte Computer verkaufen. Wie macht man das? Indem man Software dann schlussendlich die Leute Software halt kopieren. Woher sie das haben, war völlig uninteressant für Commodore, weil sie waren ja selber nicht Produzenten von Software.
Genau. Aus dieser illegalen Szene ist halt auch vieles entstanden dann. Also wie gesagt, wenn man sich anschaut,
heutzutage quasi.
Eben aus der Demo-Szene sind ja wieder viele Entwicklerstudios gerade in nordischen Ländern entstanden.
Genau. Ja.
Angefangen von DICE bis anderen Dingen. Das waren ja alles eigentlich Demo-Gruppen. Ja, was die halt sonst gemacht haben, will ich gar nicht wissen. Also das ist ja da entstanden, weil einfach du musstest ja, wenn du so ein Spiel cracken willst, ja, wenn du so ein Demo erstellen willst, bräuchtest du ja ein enormes technisches Wissen. Ja. Mhm. Eben, wie das immer wieder beim Dagegentreten vom Chip, ja. Und so ist das halt auch entstanden, da ist viel Gutes auch entstanden. Und noch dazu diese ganze Jugendszene, die da rundherum entstanden ist, ja. Also gerade auch dieses Sharing, was ja auch im Internet dann für gute Sachen, aber auch für negative Sachen gesorgt hat, das ist ja eigentlich auch da schon entstanden. Man hat halt dann diese Ketten getauscht und nicht die Datenpakete. Und da geht es jetzt gar nicht nur um illegales Tauschen, sondern da geht es ja auch um Ideen wie Wikipedia oder so, wo man einfach sagt, es muss für alle zugänglich sein.
Genau.
Und das sind die Wurzeln eigentlich da in den 80er Jahren gelegt worden, glaube ich, schon in diesen
Bei den Cracker-Groups, ja. Kleine Vorspäne gebaut haben und zu weisen, wir waren die Ersten. Und aus diesen kleinen Vorspenden ist dann praktisch die Demoszene schlussendlich aus der Taufe gekommen.
Ja, wie gesagt, wir könnten noch urlang über den
C64
reden. Das ist einfach ein Hort. Wir werden auch nicht zum letzten Mal drüber reden. Wir haben ja schon in diversen Retro-Podcasts bei uns das immer wieder zum Thema gehabt. Ja, du hast es schon angesprochen. Das Besondere ist, du hast sowohl Disketten gehabt, wenn du Laufwerk gehabt hast, und wenn du nichts gehabt hast, konntest du zumindest die Module verwenden. Und hinten ist ein Modulschacht, man muss sich vorstellen, wie beim Mega Drive, NES und so weiter, einfach ein Erweiterungsschacht, wo du diese Module hineinstecken kannst. Und da gab's, das habe ich auch jetzt erst beim Recherchieren rausgefunden, recht viele. Also ich hatte in meiner aktiven Zeit kannte ich nur mein Spielmodul und dann halt noch ein paar Erweiterungsboards, so Action-Replay-mäßig oder wie
Simon's hieß? Basic.
Genau, also einfach so verschiedene Basics gab's und dann eben dieses Final Cartridge hat's geheißen.
Final Cartridge, ja.
Genau, wo du halt so einen, eben den Freezer hattest, das wurde ja auch überall beworben und das konntest du auch kaufen bei manchen Fachhändlern. Aber so eine Auswahl an Spielen kannte ich eigentlich nicht. Also wenn man jetzt nachschaut, selbst wenn man jetzt nur die damals produzierten, das waren schon auch ein paar hundert Spiele, die es da gab. Also ich glaube 300-400 Spiele wurden produziert, auch auf Cartridge damals, ja. Führte dazu, dass auch dann, ich glaube erst Anfang der 90er gab es ja dann noch eine Version des Commodore 64 als Videospielkonsole, wo man jetzt wieder den Bogen schmeißen können zum Amiga CD32, so ähnlich wie da, wurde da alles weggestrichen, was Computer war und man wollte ein Cartridge-spezierendes NES-Konkurrenten bauen, führte aber zu nichts, weil damals gab es ja eigentlich schon gut wie gar keine Spiele mehr. Ja. Sprich, es wurden dann eigene Spiele produziert, wo es sogar welche gab.
Die, war das, ja.
Ja, die MacStation war ja war in den 80er schon. Die war ja für Japan. Das war genau, die mit der
Folientastatur.
Genau. Aber dann gab es den GS.
Ja,
gab's
noch das GS. Ja, ich weiß, GS glaube ich, hieß
genau.
Der. Ja, genau.
Das war so ein, hat ausgeschaut wie ein bisschen wie ein Master System.
Ja, ja, ja.
Genau, den meine ich. Also das andere war ja in Japan. Es gab
darüber.
Genau, es gab ja verschiedene. Es gab auch einen zum Beispiel, wo ein Monitor eingebaut war und so. Das gab es alles.
C64, ja. Es gab auch einen Super C64, den P500.
Okay.
Weil das C, heute heißt er ja klassisch, das C steht für Commodore 64. Nein, am Anfang hieß das C nämlich für Consumer.
Ja,
genau. Der hieß dann einfach Commodore C64.
Ne? Und dann war Business, ne?
Genau, es gab noch ein B und eine Personal. Das waren dann die bisschen bessere und die P500 kam auch raus. Das war quasi ein auf 128 Kilobyte erweiterter C64, hatte auch den gleichen Chip, aber deutlich schneller alles drin, konnte alles besser als der C64, hatte auch das gleiche Basic und so weiter, aber war halt teurer und der C64 ein viel zu großer Erfolg, weshalb dann die anderen Serien einfach aufgelassen worden wären. Aufgelassen wurden und dann blieb nur mehr der C64 und der kam dann in Deutschland und in Österreich auch als Commodore 64 auf den Markt. Da wurde das C dann auch schon aufgelassen.
Ein Freund von mir hatte einen Commodore 128 statt einen 64, ja. Ja, war ein Fehlkauf, würde ich mal sagen.
Na, gar nicht so, der 128.
Na, für ihn schon.
Ja, für die meisten, die haben Go 64 eingetippt. Aber
genau.
was noch lustig ist, im Englischen ist der Name Commodore 64 ist ein super, geht gut von der Zunge, weil es ein Reim ist, ne? Commodore 64. Geht aber nur im Englischen.
Ja, nein, der 128 war Wahnsinn. Hat vor allem ausgeschaut wie ein PC, also eine abgetrennte Tastatur. Und dann hat er so ein PC Desktop-Gehäuse gehabt, wo der Monitor drauf stand. Fantastisch, sah super aus. Ja. Und er hatte auch eine oder zwei Discs, wo Sachen waren, die nur auf 128er liefen, so Grafikdemos, die waren auch super. Aber es gab halt vor allem keine Spiele jetzt, die das fantastisch ausreizt hatten. Und also wie gesagt, er ging halt immer in diesen Kompatibilitätsmodus und da liefen nicht alle Spiele vom 64, manche liefen dazu ein bisschen besser. Aber das war für das, was das mehr zahlt hat, war es ein Fehlkauf. Für ihn.
Ja, wie gesagt, für die meisten wird der 128er quasi unnötig gewesen sein. Was er natürlich konnte, war 80 Zeichen und er konnte CPM-Disketten lesen und hatte mit dem 1571 Laufwerk auch ein entsprechend gutes Laufwerk drin, das deutlich, deutlich, deutlich schneller war als die 1541 und war doppelseitig. Und wer GEOS am C64 verwendet hat, der sollte mal GEOS 128 sich ansehen. Das ist wirklich eine schöne Benutzeroberfläche.
GEOS, für den, glaube ich, müssen wir es auch ein bisschen erklären.
Genau.
GEOS war dann plötzlich ein fensterbasierendes, ich sage nicht Betriebssystem, war es ja nicht, sondern eine Oberfläche fürs Betriebssystem, was auch wieder fantastisch war. Also, GEOS,
Graphic Environment Operating System.
Ja, also hat ein Windows für den Commodore 64 geschrieben.
Genau.
Also es sind einfach Sachen passiert, die schon sehr abgedreht waren. Ne?
Es gab auch CPM für den C64. Zwar extrem langsam und richtig schlecht, aber es gab's.
Nein, echt arg. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt den Bogen zu den zwei Spielen, über die wir heute reden wollen. Vorher würde ich aber sagen, reden wir kurz über das Gewinnspiel. Das würde mich jetzt richtig gut passen.
Okay.
Der Andreas hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, wollen wir nicht beim Schocktober einen Tag ein Krauter Computermuseum machen, wo ich an der Stelle auch wieder sage, schaut's da unbedingt hin. Ja, die Webseite verlinkt man natürlich. Ja, mit Vormeldung kann man da vorbeischauen und ich sage nur, viele Museen hätten eine wahre Freude mit den Schätzen, die dort sind. Also wie gesagt, unbedingt mal vorbeigehen und vor allem, ihr könnt vieles von den Sachen auch ausprobieren mit dem Andreas.
Genau, alle Computer, die hier stehen, laufen auch und sind frei zugänglich.
Ist schon eine extrem feine Sache, dass wir sowas in Österreich haben und dass du das da hegst und pflegst. Auf alle Fälle hat er mich angeschrieben und gesagt, wollen wir nicht da. Und du hast auch einen sehr, sehr schönen Preis, der einfach besser nicht passen könnte.
Genau, weil es gibt zu gewinnen einen Commodore C64, original einen schönen Brotkasten, plus ein Spielmodul und zwar die C64 Super Games. Das Modul gab es da mit drei Spielen drauf, gibt's dazu.
Weißt du, welche Spiele das sind?
Es ist Colossus Chess und noch zwei. Jetzt weiß ich es aber nicht auswendig. Ich kann aber im Hintergrund ganz rein zufällig.
Ich glaube, das ist nämlich genau das Modul, was ich damals hatte. Es war ein Fußballspiel drauf.
Ja, genau. International Soccer ist dabei.
Und dann noch irgendwas mit Abschießen. glaube ich, irgendwo was in Autorennen. Ich weiß nicht mehr.
64 Super Games Cartridge, genau, die Super Games Cartridge. Colossus Chess, International Football und Silicon Cyborgs.
Ja, genau. Leute, das ist, also eigentlich ist das auch die Gedächtnis Michael Furtenbach, erster Computer-Gewinnspiel-Sache.
Genau, die gibt zu gewinnen für jeden Schock Patreon.
Genau, also ihr könnt auch Steady sein, ja, also mit VIPs. Ja, also egal ob Patreon oder
die VIPs natürlich.
Nein, ist kein Problem. Ja, du hast ja recht, die meisten sind ja auch auf Patreon. Und was ihr machen müsst, ja, das findet ihr im Gewinnspiel, und sobald dieser Podcast online geht, im Schocktober, wird es auch das Gewinnspiel geben, und da steht dann drinnen, was die VIPs machen müssen, dass sie einen echten 40 Jahre alten oder 38 Jahre alten, weiß nicht wie, wann der gebaut wurde, C64, also ist kein C64 Mini, ist kein Nachbau, das ist the real thing, ja, den wir da verlosen. Genau. Und ich kann mich nur tausendmal bedanken beim Andreas, dass wir da sowas Tolles verlosen können, was einfach perfekt passt zu diesem Podcast, ja. Man könnte fast glauben, wir machen einen Podcast wegen dem Gewinn. Ist vielleicht auch ein bisschen wahr, aber es ist einfach fantastisch. Aber lass uns jetzt über die Spiele reden. Und auch da gerne ausbessern. Theoretisch, die beiden Spiele gibt es ja wahrscheinlich auf Modul, die würden da auch laufen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Die zwei habe ich auch ausgetestet. Also der Computer läuft, den habe ich natürlich vorher getestet und auch gereinigt und so weiter. Also der läuft wie ein 1. Und wie gesagt, wir kommen auch gleich dazu, welche Erweiterungen dann nötig sind.
Ja.
Aber grundsätzlich, der C64 läuft, ja.
Perfekt. Gut, mit was wollen wir anfangen?
Wenn wir vorher den 128 erwähnt haben, würde ich sagen, fangen wir mit Eye of the Beholder an. Mhm. Der hat nämlich bei Verwendung des 128er ein paar kleine Extras, und da können wir dann gerne drauf noch eingehen. Das würde gerade gut passen.
Eye of the Beholder ist ein Spiel im Dungeons & Dragons Szenario, ein Spiel von niemand geringeren als Westwood, die nachher Command & Conquer und so weiter gemacht haben, aber eben auch Rollenspiele gemacht haben mit Dungeons & Dragons Setting.
Mhm. Erschien 1991 für den PC und auch den Amiga ein bisschen später im Jahr.
Und ich
94 für SNES und Mega CD, wenn ich nicht irre.
Ich glaube, Game Boy Advance gab es auch sogar. Und am Lynx, oder? Oder war es da angekündigt und kam nicht? Aber ich hatte mal das Modul? Nein. Aber es gab eine Version, ich weiß nicht, ob die rausgekommen ist, aber am Lynx ist das umgesetzt worden. Egal. Auf alle Fälle, das Spannende ist, das war eines der Spiele, die ich bei einem Freund spielen durfte oder zuschauen durfte, und wo ich gesagt habe, boah, das hätte ich gerne am C64 damals. Und das war halt jenseits von Gut und Böse, weil man hatte Ego-Perspektive, ich sag mal jetzt softes Scrolling, ist, wenn man heute Videos sieht, das ist natürlich nicht soft, aber es war schon beeindruckend, weil man rannte durch diesen Dungeon.
Es ist ein Dungeon-Crawler, und für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, es ist ein Dungeon-Crawler aus der Ego-Perspektive, und man läuft immer so kachelweise weiter, ne?
Genau.
Links und rechts drehen und auch bewegen. Aber es ist halt rundenbasiert, das Ganze.
Wer Mega Drive Shining in the Darkness gespielt hat, das ist auch das Gleiche eigentlich. Ist genau das Gleiche im Shining-Universum von Sega. Auf alle Fälle ein fantastisches Spiel, hat gute Wertungen bekommen, hat zwei Fortsetzungen bekommen, hat ein paar geistige Nachfolger erst jetzt in den letzten Jahren noch bekommen, also da hat man noch immer was. Und vor einigen Jahren haben sich da mehrere Entwickler zusammengetan und haben gesagt, wir wollen das für C64 umsetzen, und haben dann auch eine Demo veröffentlicht, die schon mal fantastisch aussah, aber wo noch viele gezweifelt haben, dass das nur ansatzweise irgendwie möglich ist, ja, und ob das wirklich echt ist, weil man darf nicht vergessen, wenig Farben hat ein C64, und das sah verdammt nah an der Amiga-Version aus, was man da zu sehen bekommen hat. Manche Sachen waren sogar besser optimiert als die Amiga-Version.
Genau, also begonnen hat das der Andreas Larsson. Der hatte 2003 die Idee, da eine Umsetzung zu machen. Der ist auch begeisterter Eye of the Beholder-Spieler und auch D&D-Spieler und wollte das für eine C64 umsetzen. Hat es dann probiert, einige Jahre. 2006 hat dann wirklich die Entwicklung begonnen, sozusagen mit den ersten technischen Konzepten und so weiter und auch Grafiken mal anzuschauen, weil man muss sich vorstellen, die werden Frame für Frame, also auch da ist das Intro und so weiter, wird da per Hand nachgepixelt. Mhm. Das ist irre. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Da zum Grafiker kommen wir gleich noch. Und schlussendlich hat es dann erst eine neue Hardware möglich gemacht, das Ding zu übernehmen. Sie haben an allen möglichen versucht, eben Disketten nachzuladen. Viel zu langsam. Also wenn du da schnell durch den Dungeon gehst, dann würde die Diskette niemals nachkommen. Und so haben sie dich dann auf das Easy Flash eingeschossen. Das Easy Flash ist eben ein Modul, das im Modulport auf der rechten Seite Platz findet und wo Speicherplätze drauf sind, und die kann man dann am C64 beschreiben. Und das Modul bietet eben die Möglichkeit, dort Daten schnell aus und in den Speicher des C64 zu laden. Und genau das machen sie sich zunutze. Und so funktioniert das. Das heißt, man kann, man lädt das auf das Modul, startet das und dann geht es ohne Ladezeiten weiter.
Wenn ich es richtig verstanden habe, am Prozessor und so weiter oder am Grafikchip ist nichts verändert worden, nein, sondern das Einzige, was eigentlich da optimiert wurde, wurde die Ladezeiten.
Genau, also sprich, das Datenschaufeln in den Speicher. Genau. Das war das einzige Problem, an dem sie praktisch gehangen sind. Und wenn man sich dann das Intro mal ansieht, also der Oliver Lindau, ein guter Bekannter von mir, der in der Szene auch unter Veto bekannt ist, V3TO geschrieben, der hat die Umsetzung gemacht, der ist Kenner der Szene sicher bekannt, der hat da wirklich jedes Frame einzeln nachgepixelt, hat das verschönert und so weiter. In 13 Monate hat das gedauert, bis er die Grafik dann durch hatte. Und das Intro alleine ist deutlich flüssiger als die Amiga-Version, weil da viel mehr Frames zum Einsatz kommen. Das heißt, wenn man die wirklich nebeneinander legt und vergleicht, ist die C64-Version besser als das DOS und das Amiga-Original.
Ist schon cool.
So. Der Hammer.
Ja, ja. Nein, ist fantastisch. Ja. Also.
Genau. Also man muss sich immer noch vorstellen, 64 Kilobyte RAM, die nicht alle benutzbar.
Da weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich das Original damals ja selbst auch nur erst später gespielt habe. 640
brauchte das Original.
Und das Automapping, gab es das schon im Original?
Nein. Es gab eben kein Automapping im Original.
Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut finde, dass es jetzt gibt. Nein, Spaß. Also das ist eine der Verbesserungen. Aber auch da, ich habe jetzt von Shining in the Darkness erzählt, ja, was eben vom Spielprinzip fast das gleiche ist, ja. Und ich bin da wirklich in den Dungeons gewesen, dass ich mich nicht verirre und dass ich das halt durchspielen kann, ja. Und habe mit kariertem Papier jedes Kasterl ausgemalt. Da steht ein Feind, da ist das, da gibt's eine Abkürzung, ja.
Genau.
Das nimmt dir das natürlich ein bisschen.
Genau. Bis zur ersten Drehscheibe.
Genau.
Es gab so fiese Fallen quasi, es war keine Falle, sondern du bist auf praktisch nach vorgegangen.
Ja.
Und das Spiel hat dich quasi im Uhrzeigersinn oder halt irgendwie weiter gedreht, die ist aber nicht gesagt. Nachdem alle Wände und Räume da gleich ausschauen, hast du es nicht gemerkt. Und du schreibst und du malst die Karte weiter und denkst, also irgendwie, da war ich doch, warum? Und das passt überhaupt nicht zusammen mit der Karte, die ist überhaupt nicht schlüssig bist, sondern irgendwann darauf gekommen bist, dass du zwei Räume weiter hinten auf eine Drehscheibe gelandet bist und der dich weitergedreht hat. Und das wird dir diesmal abgenommen. Also der zeichnet auf Wunsch, kannst du natürlich nachschauen. Kannst du dir das Automap anschauen.
Fantastisch.
Ebenso wie ein Bestiarium. Das heißt, über jedes Monster, das du quasi triffst, gibt es einen eigenen Eintrag im Bestiarium, dass du dir anschauen kannst. Gab es im Original auch noch nicht. Und weil wir den 128 erwähnt haben vorher, die Karte kannst du dir auf dem zweiten Monitor, der am zweiten Grafikchip angezeigt wird, kannst du dir immer einblenden lassen. Dann hast du das quasi immer am Bild.
Im Dual-Screen-Modus.
Genau. Das ist
fantastisch.
Ja. Und auch die Maus, das C64 wird unterstützt, die 1351. Das heißt, man hat wirklich das Look and Feel der Amiga-Version. Schaut euch da wirklich mal die Screenshots dazu an. Die Grafik ist absolut fantastisch, ja. Also sicher hat es nicht die Auflösung einer Amiga-Grafik, aber die Farbenwahl und so weiter, das ist extrem gut.
Ist ja generell spannend. Also, ich hatte, wenn du mir ein C64 Soundfile vorspielst, ja, hört man sofort, das ist der C64 am Sitzsound. Ja, das ist schon sehr unverwechselbar. Ähnlich ist aber auch die Farbpalette des Mac 2, die ja sehr
gedeckt.
Ja, und erdig, würde ich mal sagen, ist und wenig farbenfroh gegen Konsolen zum Beispiel, gegen gerade Master System. Also
gerade den CPC.
Ja, also das ist ganz anders. Aber dadurch wirkt es halt ja, du kannst halt gerade so eben diese Ziegelmauern und so weiter bei Eye of the Beholder ist natürlich fantastisch, funktioniert ja, sehr, sehr gut.
Haben wir drei Grau in ja, der genau. Farbpalette des C64, ne?
Und gefühlt 13 Braun, aber es ist
gefühlt, ja, toll. Ja, und kein Zyan, weil das hat IBM ja. damals gebraucht für seine CGA-Palette. Ja. Die haben alles aufgekauft.
Das stimmt, ja. Nein, aber der Punkt ist einfach, dass da einfach eine ganz unverwechselbare Grafik ist und trotzdem sind sie so nahe dran am Amiga. Das ist, ja. das ist schon sehr beeindruckend, sage ich mal.
Absolut, ja. ja. Also was da geleistet wurde bei der Umsetzung dieses Spiels, intelligent verbessert worden ist und man merkt erst, wie gut diese Leute die Technik des C64 beherrschen, weil sie wirklich alle Nachteile genommen haben und sie in Vorteile verwandelt haben, auch mit den drei Graufarben und den Sprites und so weiter, wie das quasi abgedeckt wird, wenn am Anfang dieser Zoom in den Turm reingeht, das wird alles mit Sprites gemacht und so weiter, das ist wirklich der Hammer.
Ja, kommen wir zurück zu unserem Gewinnspielpreis. Wenn ich jetzt auf dem C64 das Spiel spielen will, was müsste ich mir da alles zulegen?
Nur das Easy Flash.
Und da komme ich dann trotzdem drauf, wie kriege ich das Spiel auf das Flash?
Das Easy Flash kann man dann quasi über den Amiga, also du brauchst dann noch ein Laufwerk, aber da gibt's mehrere günstige Alternativen, also es muss nicht das Originallaufwerk sein, weil wie bringt man das denn auf eine Diskette?
Ja.
Da gibt's mehrere Alternativen, ST2IEC oder eben die über die Pi 1541, das ich sehr präferiere, weil es sehr, sehr, sehr nahe am Original ist, was die Kompatibilität angeht. Das ist noch zusätzlich ein, also das Easy Flash kostet, glaube ich, an die 30 Euro, wenn man es sich auf Willhaben zum Beispiel shoppt. Und so ein Pi 1541 gibt es den Head auch für 20 Euro plus noch einen Pi, wenn man daheim hat. Also da geht fast jeder. Version 3, die kriegt es für 30 bis 50 Euro. Also insgesamt noch ungefähr 100 Euro dazulegen. Und
aber dann habt ihr eigentlich einen optimalen C64, ja. der alles dann abspielt.
Da geht dann wirklich jedes Homebrew-Spiel der letzten Jahre, die rausgekommen sind. Und da habe ich eine Riesenliste hier stehen, unter anderem auch als Boxed-Versionen im Regal, die dann meistens kostenlos rauskommen. Und die kann man damit ganz wunderbar spielen.
Das ein oder andere Spiel haben wir auch schon vorgestellt in unserem Podcast. Also da, genau. da kommt
alternativ, wer es spielen will, kann es natürlich auch über den Weiß-Emulator spielen. Da kann man die Easy Flash-Cartridges direkt reinladen als Files. Und da kann man natürlich auch seine normale PC-Maus nehmen und dort quasi als C64-Maus verwenden.
Es gibt jetzt sogar Maus-Support, ne? Fantastisch.
Genau, ja. Es ist unglaublich. Die haben da wirklich alles reingenommen, was irgendwie geht. Also du kannst die WASD-Steuerung verwenden mit QE zum links und rechts gehen, also einen Seitschritt machen. Ja. Also du kannst alles komplett über die Tastatur steuern und Tastatur und Maus zusammen. Das Ding spielt sich besser als die Amiga-Version.
Und das Coole am Emulator ist, beim Emulator kannst du auch die 128er-Version probieren.
Genau.
Und hast dann zwei Fenster.
Und hast zwei Fenster mit der Minimap immer drauf.
Ja, es ist einfach fantastisch. Nein, unbedingt ausprobieren. Ist kostenlos, ja, weil einfach nicht lizenziert. Ist einfach eine Hommage, eine Verneigung an dem Original. Ja, auch da gab es bis jetzt keine rechtlichen Konsequenzen für die Entwickler. Also sprich, können sie weiterhin anbieten
als kostenlose Version. Sie haben da auf jeden Fall nachgefragt. Also sie haben mehrfach bei Westwood nachgefragt, wie schaut's aus, dürfen wir das machen, ist das okay für euch? Ist einfach nichts zurückgekommen. Also die haben das so
wohlweislich
ignoriert.
Ja. Ansonsten, wer jetzt sagt, boah, die finden das eh cool, ihr könnt natürlich die Eye of the Beholder-Spiele über GOG, auch die PC-Version spielen. Auch da noch immer spielenswert, aber halt nicht so nerdig wie die C64-Version. Definitiv. Ja,
wirklich. Und keine Automap. Automap, genau. Muss man selber noch auf dem Papier zeichnen.
Ja, sehr schön. Gut, ich kann jetzt schon versprechen, das zweite Spiel wird uns nicht weniger in Atem halten und wird uns nicht weniger begeistern. Ein Spiel, das vielleicht sogar noch ein Stückel unmöglicher ist auf dem C64 und jetzt doch möglich ist, obwohl es auch hier, man könnte sagen, ein bisschen geschummelt ist, aber auch hier ist das Schummeln, wenn man sich genauer anschaut, ein Nonar-Schummeln und auch hier wird weder der Prozessor noch der Grafikchip irgendwie verstärkt, sondern auch hier ist das Ding, dass einfach zu wenig Speicher da ist, um so viel schöne, schnelle Grafik wie in Sonic gebraucht wird, darzustellen. Also es war einfach so, dass sie müssten nachladen von Diskette und da ist der Sonic einfach zu schnell, dass der nachgeladen wird, um's einmal kurz zu sagen, du bräuchtest mindestens nochmal so circa 128 bis 256 Kilobyte. Jetzt wird ein oder andere da draußen gleich mal sagen, Moment. Ja, mein Master-System, ich weiß jetzt nicht auswendig.
Das NES hatte 2 Kilobyte.
Eben. Da gab es auch schnelle Spiele und am Master-System gab es Sonic. Warum kann der C64 mit seinen Super C64 64 Kilobyte das nicht? Ja, das liegt dran, ja, dass natürlich die Konsolen immer geschummelt haben, weil sie den Speicher auslagern auf das Modul. Ja, also sprich, die können extrem schnell nachladen, ohne oder kaum. Es gibt schon mal
eben gepackt. Die blenden einfach den Speicher ein.
Genau, also manchmal müssen sie ein bisschen entpacken und so weiter, aber es ist halt sehr, sehr schnell. Der Speicher wird eingeblendet und damit ist es wie eine Erweiterung der Konsole eigentlich so ein Modul. Und dementsprechend muss erweitert werden. Der C64 mit ein bisschen mehr Speicher, um einfach das Spiel in den Speicher zu laden, zumindest das ganze Level. Und dann eben diese Verzögerung nicht zu haben. Trotzdem, ja, auch wenn man jetzt sagt, ist das eine absolute Meisterleistung, was da dann zu sehen ist. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und vieles, was da zu sehen ist, ist näher am Mega Drive als am Master System.
Das stimmt, ja. Wobei man sagen muss hier, also was benötigt wird in dem Fall für den C64, um Sonic the Hedgehog auszuführen, ist eine sogenannte ROI, eine RAM Expansion Unit und dabei mindestens 256 Kilobyte. Und die gab es auch schon damals, also die wurde wirklich schon in den 80er Jahren vorgestellt und das ist ein Original-Hardware von Commodore, während das Easy Flash ja quasi eine Neuentwicklung ist, die es erst in die letzten 10 Jahre gibt, ist da wirklich die Original-Hardware vorhanden und also es ist eigentlich überhaupt nicht geschummelt, wer damals viel Geld hatte, konnte sich die leisten und inzwischen ist die deutlich easier, vor allem wieder hier auch der Weiß-Emulator, der locker diese ROI simulieren kann und da kann man sich das Spiel dann mal auch in live ansehen, wie das läuft. Aber auf einem echten C64 ist es halt beeindruckend, den in Aktion zu sehen, wie das Sonic durch die Gegend zischt. Ne? Und vor allem im Anbetracht, wie du schon gesagt hast, das Master System hatte deutlich mehr Farben. Es ist eine wunderschöne Farbpalette, die Master System Spiele sind ja glaube ich 32 gleichzeitig auf dem Bildschirm.
Ja.
Und im Vergleich zu den 8 des C64 ist das halt ein Riesenunterschied, aber da hat auch wieder Oliver Linder mitgemacht bei dieser Umsetzung, die in dem Fall von Andreas Wager programmiert worden ist. Und die beiden haben das wirklich schön hingebracht, Sonic da auf dem C64 hochleben zu lassen und in einem Affenzahn wie gewohnt von Sonic.
Ja, das ist fantastisch. Vom Soundtrack angefangen, der hier in bester Sid-Manier erklingt, als auch eben grafisch. 4 Sprites, 2 High-Res-Sprites, 2 Multicolor-Sprites bringen da einfach was auf dem Bildschirm, was eigentlich nicht geben darf. Und das ist schon, ich habe kurz vor der Sendung im Emulator gespielt mit Competition Pro, also mit dem USB, mit der USB-Version. Und ich habe es echt nicht glauben können. ist so super spielbar. Das macht einfach herrlichen Spaß und ist auch ein bisschen anders als die Master System Version. Also sprich, es hat ein bisschen eigenen Charme. Sie haben ein paar Sachen von der Mega Drive Version rüber gerettet. Und ich habe wirklich schon diverse Sonic Versionen gesehen, die schwachbrüstig waren. Zum Beispiel, Neo Geo Pocket gibt's ein sehr, sehr schönes Sonic, sag mal, Remix aus Sonic 1, 2, 3. Und den Charme verspürt das ein bisschen. Also man sieht einfach, die Entwickler haben sich da echt überall überlegt, was können wir rüber retten, was können wir nicht retten, wenn wir es nicht können, wie können wir das ersetzen, können wir was Eigenes einfügen und so weiter. Ja. Und das ist einfach ein vollwertiges Sonic. Es ist fantastisch. Es ist
sehr viel Liebe reingeflossen, ja. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Die PAL-Version läuft auf dem Standard C64, beim NTSC kommt es zu Ruckeln manchmal. Mhm. Wer ein 128 hat, hier wieder der 128, der kommt auch mit NTSC problemlos zurecht.
Sehr cool. Nein, ist ein sogar die Bonus-Levels gibt's, also ist echt fantastisch. Also
ja,
sehr, sehr cool. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch dazu fügen kann, außer schaut euch das an. Also ihr braucht keinen C64, ihr braucht keinen was auch immer, sondern es reicht einfach ein Standard-Emulator,
genau,
den es an jeder Ecke eigentlich auch gibt und wo ihr einfach mit den Einstellungen das locker spielen könnt. Also das ist überhaupt kein Problem. Geht auch mit einer, ich habe es ausprobiert kurz mit einem Xbox-Pad, Aber dadurch, dass, ich meine, es funktioniert wirklich gut. Also es soll gar keine große Kritik sein. Also könnt auch super mit einem Xbox-Pad oder mit PlayStation-Pad oder was auch immer spielen. Aber
mit vier Wege natürlich.
Ja, nicht nur das, sondern mein Hirn sucht dann immer die Taste zum Springen.
Stimmt, ja.
Und es gibt ja auch Spiele, die sogar, moderne Spiele, die das sogar anbieten. Ja. Sonic will ich aber auch gar nicht, weil ich will ja auch wissen, wie sie das umsetzen, ja. Weil das C64 hat standardmäßig nur einen Action-Button am Joystick gehabt. Also man hat ja meistens mit Joystick gespielt. Und das heißt, Springen ist raufdrücken. Und das ist gewohnheitsbedürftig, wenn du halt die letzten, ich sag mal, Jahrzehnte auf Konsolen unterwegs warst, ja.
Genau.
Aber macht trotzdem Spaß. Also es ist wieder sehr schön umgesetzt.
Ist ein sehr eigener Charme wieder, ja. Man hat es relativ schnell heraus, wie das funktioniert. Natürlich. Und dann macht es richtig Spaß, mit dem Igel durch die Gegend zu zischen, ja.
Sehr fein. Ja, auch hier, du hast eh gesagt, ist ein inoffizielles Projekt. Das Spiel könnt ihr kostenlos herunterladen.
Genau, aber wie schon vorher gesagt, mit absoluter Absegnung von Sega.
Ja, super. Also sehr sympathisch. Kann ich nur sagen, sehr sympathisch, weil denen fällt da kein Zacken aus der Krone, ganz im Gegenteil. Die haben ja auch oftmals profitiert von Emulatoren und von genau dieser Szene, weil ich kann mich erinnern, die ganzen ersten Sonic Collections, die es für PC und so weiter gab, also die offiziellen auf CD, die es zum Kaufen gab, das waren alles Emulatoren aus der Szene, die sie einfach dann lizenziert haben.
Ja. Genau.
Ja, super. Ja, gibt's noch irgendwas zu Sonic zu sagen?
Nein, außer unbedingt mal anschauen, zumindest mal auf YouTube oder so mal einen Blick mal drauf werfen und schauen und wirklich staunen, was aus diesem nicht mal ein Megahertz rauszuholen ist.
Ja, absolut, ja. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über den C64 gesprochen haben. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal, wenn ich mit Andreas plaudern kann, weil, wie gesagt, in seinem Museum, da lauern viele, viele Schätze. Und das eine oder andere werden wir euch gerne auch im Podcast noch vorstellen. Andreas, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ja, wir können ganz ehrlich sein, wir nehmen das ein bisschen vorm Schocktober auf. Ich muss ja ein bisschen Content produzieren. Vor dir steht eine anstrengende Game City. Da gibt es einen Stand. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, geht's hin, aber das steht eh im Forum und werden es auch noch ankündigen.
Genau.
Auf alle Fälle, ich drücke dir jetzt schon die Daumen für die Game City und freue mich, dass wir uns dann beim Live-Podcast auch wieder sehen. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu konfus. Ich habe bei solchen Themen immer das Problem, dass mein Kopf explodiert. Ich sag's ganz ehrlich, weil mir fallen tausend Sachen ein und ich tue mir schwer, dass ich dich ausreden lasse, weil mir ständig was Neues einfällt.
Ja,
ich hoffe, es war einigermaßen ein roter Faden drinnen. Wenn nicht, gerne in den Kommentaren schreiben, dann wir es nachreichen.
Genau.
Ich versuche auch möglichst viel zu verlinken, also wo ihr Informationen findet. Ich werde das C64-Wiki auf alle Fälle verlinken, weil da gibt's Screenshots, da gibt's Videos, da gibt's Informationen zu den Spielen und da gibt es auch, und das ist super praktisch, ja, von diesen Spielen immer die besten Emulatoreneinstellungen. Sprich, ihr braucht das wirklich dann nur starten, klick, klick, klick machen und ihr könnt loslegen. Und das ist eine gute Sache, darum werde ich das auf alle Fälle auch verlinken.
Das ist eine tolle Sache.
Andreas, danke euch da draußen. Auch, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Don't let the technical stuff frighten you. It's only there to make everything work. Programming can be most of the fun. Why else would somebody stay up until 3:00 in the morning cursing and then claim the next day that they had a wonderful time? I hope you've enjoyed the little time that we spent together. Stay with it. You're only really beginning to appreciate the things that you can do.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.